Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute etwas Fundamentales mit Ihnen besprechen, aber ein wenig über die Milch hinausgehen und Ihnen Fleisch präsentieren. Mit anderen Worten, nicht auf die Anfangsgründe gewisser Wahrheiten eingehen, weil ich davon ausgehe, dass Sie die bereits kennen sollten. Wenn Sie uns schon länger zuhören, müssten Sie wissen, dass das, was ich Ihnen jetzt in einer kurzen Zusammenfassung mitteilen werde, absolut dem entspricht, was die Bibel lehrt. Aber darauf kommt es mir eigentlich zunächst heute gar nicht mal so sehr an. Es geht mir um eine weitere, wichtige, folgeschwere Frage. Zunächst einmal meinen viele Menschen, dass Gott Herr dieser Welt ist. Und damit liegen sie total schief. Die Bibel zeigt uns, dass es Satan ist, der Herrscher dieser Welt ist, dieser heutigen, jetzigen Welt. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist der Fürst der Finsternis. Er ist der Feind, der Zerstörer, der Verkläger, der Versucher, der Mörder, der Lügner. Alle diese Aussagen finden in der Bibel ihr Fundament, ihre Bestätigung. Er verstellt sich zu einem Engel des Lichts. Doch er hat einen großen Zorn, weil er weiß, dass seine Herrschaftszeit hier auf Erden kurz bemessen ist. Wie ich sagte, viele meinen, dies sei Gottes Welt oder dass ein Kampf stattfände zwischen Gott und Satan. Wenn dies der Fall wäre, dann wäre Satan der Sieger. Nun, einige glauben gar nicht an die Existenz von Satan und einige glauben auch gar nicht an die Existenz von Gott. Aber die Bibel zeigt deutlich natürlich, dass es Satan gibt und wir haben eine kostenlose Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt, die Ihnen das alles näher erklären wird. Dies ist Satans Welt. Und er muss herrschen, bis Jesus Christus zurückkommt, um die Herrschaft von Satan zu übernehmen, um Satan abzulösen sozusagen, um das Reich und die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Nun, wir, die wir heute zuhören, sind von Gott berufen. Gehe ich mal davon aus, die gewaltige Masse zumindest derer, die zuhören, sind von Gott berufen. Sie sind berufen, um aus dieser Welt herauszukommen. Sie sind berufen, um nicht Anteil zu haben an den Sünden dieser Welt. Sie sind berufen, ihre Begierden, ihre Schwächen, ihre Sünden, die aus der menschlichen Natur entspringen, zu überwinden. Sie sind berufen dazu, den Kampf mit Satan aufzunehmen, ihn mit Gottes Hilfe zu besiegen, damit wir dadurch die göttliche Herrschaft über die Erde, über die Menschheit erlangen können, damit wir uns hierfür qualifizieren können. Aber Satan ist heute immer noch auf seinem Thron. Und dieser Thron ist hier auf Erden. Und Gott erlaubt es ihm, uns durch Trübsal zu versuchen. Satan versucht uns, damit wir sündigen. Gott versucht niemanden. Aber Gott stellt uns auf die Probe. Gott erlaubt es, dass wir versucht werden, sogar durch Satan. Und er erlaubt auch schwierige Prüfungen. Manchmal bringt er sie selbst, manchmal erlaubt er, dass sie durch Satan entstehen, damit wir nicht sündigen. Das ist der Unterschied. Satan will, dass wir sündigen. Gott will, dass wir uns qualifizieren, dass wir uns bewähren. Gott kann nicht versucht werden und er versucht niemanden, aber er stellt uns auf die Probe, damit wir uns qualifizieren. Schauen Sie, manchmal tut er es ganz direkt, manchmal auch dadurch, dass er Satan gewähren lässt. Zum Beispiel hat Gott dem Satan erlaubt, den Hiob zu prüfen oder zu versuchen, aber er hat ihm Grenzen gesetzt. Und er hat Satan gesagt, sein Leben taste nicht an. Und Satan wusste, dass er nur so viel unternehmen kann, wie Gott es zulässt. Warum ließ Gott das zu? Nun zunächst einmal, um dem Satan zu zeigen, dass er nichts gegen Gottes Plan tun kann. Und so dann aber auch Hiob zu zeigen, wo er überwinden musste. Der Hiob, der litt an der Sünde der Selbstgerechtigkeit, einer Sünde, die sehr schwer zu erkennen ist. Der Satan, der Selbstgerechteste von aller Kreatur, konnte natürlich die Sünde nicht erkennen. Und so hatte er Gott keinerlei Grund geliefert, überhaupt den Hiob zu versuchen. Aber der Hiob, der sah seine Sünde zunächst auch nicht, bis er dann sie erkannte und bis er dann erkannte, dass er sie bekämpfen musste. Satan versuchte Jesus nach seiner Taufe in der Wüste. Aber dies geschah nach Gottes Plan, wie wir gleich sehen werden. Christus blieb ohne Sünde. Er qualifizierte sich dadurch, dass er Sieger blieb, das Reich Gottes hier auf Erden aufrichten zu können, über die Menschen herrschen zu können, den Thron Satans übernehmen zu können, sozusagen. Nun, Gott der Vater und Christus wussten, dass Jesus sich qualifizieren würde. Es gibt viele alttestamentliche Prophezeiungen, die schon davon sprechen, dass Christus hier auf Erden herrschen würde. Und Christus, als er ein Mensch war, sprach wiederholt davon, dass er hier auf Erden herrschen würde. Er wusste, dass er sich bewähren würde. Aber gleichwohl bedeutet dies nicht, dass das alles total automatisch geschehen ist, dass er nicht hätte sündigen können. Christus wusste, dass er hätte sündigen können. Er sagte selbst, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und so hat er wiederholt unter Tränen zu Gott gebetet, ihm zu helfen, dass er nicht sündigen würde. Gott der Vater und Jesus Christus haben totales Vertrauen in sie, dass sie sich qualifizieren werden, wenn sie heute berufen sind. Sie haben die totale Zuversicht, dass sie es schaffen werden. Mitunter haben sie weitaus mehr Vertrauen in sie, als dass sie dieses Vertrauen in sich selbst haben. Es ist Satan, der sie entmutigen will, der ihnen einreden will, dass sie es nicht schaffen können. Und wenn wir uns selbst betrachten, dann mögen wir Satan recht geben. Man verzweifelt, wenn man wieder gefehlt hat, auch wenn wir gar nicht fehlen wollen, und meint, es ist ja aussichtslos. Ich versuche, diese Sünde zu überwinden. Ich falle immer wieder in ihre Klauen zurück. Es ist aussichtslos. Ich kann es nicht schaffen. Aber wenn man so denkt, dann hat Satan bereits gewonnen. Und dann meinen wir ja vielleicht auch, Satan hat insoweit gewonnen, dass auch Gott einen Fehler gemacht hat, denn Gott hätte uns ja gar nicht berufen sollen. Gott hätte doch wissen müssen, dass wir es einfach nicht schaffen können. Manchmal reden wir uns so etwas ein. Doch es ist letztlich Satan, der es uns einredet. Er will ja nicht, dass wir ins Reich Gottes eingehen. Und dann meinen wir vielleicht, wir müssten es aufgrund eigener Kraft erreichen. Und wenn wir dann so denken und als Konsequenz versagen, dann verstehen wir nicht, dass es aufgrund eigener Kraft natürlich gar nicht gehen kann. Und so möchten wir uns heute ein wenig mit der Frage beschäftigen, wie Satan uns angreift, was Satan uns antut, auf welche Weise er sich gegen uns stellt. Und er macht es auf sehr vielfältige Weise. Zunächst einmal finden wir eine sehr interessante Stelle im Alten Testament, im 1. Chronik 21, Vers 1. Und wir sehen hier, wie er sich gegen uns stellt, wie er sich bemüht, uns zur Sünde zu reizen. 1. Chronik 21, Vers 1. Da heißt es, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und dann wird die Bevölkerung von Israel gezählt von David, was dann sehr schlimme Konsequenzen hat letztendlich. Aber wenn Sie sich die Parallelstelle anschauen, in 2. Samuel 24 und in Vers 1, da wird etwas sehr Interessantes gesagt. In 2. Samuel 24 und Vers 1, da lesen wir, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. So, hier scheint eine Diskrepanz vorzuliegen, ein Widerspruch. In 1. Chronik 21 heißt es, dass der Satan sich gegen Israel stellte und David reizte, sodass der David dann das Volk zählen ließ. Und hier in 2. Samuel scheint es zu sagen, dass es der Zorn des Herrn war und dass er David reizte gegen das Volk. und dass er dem David gebot, Israel zu zehren. Nun, wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu erklären? Auf verschiedene Weise. Zunächst einmal, wenn Sie sich noch einmal 2. Samuel 24 anschauen, Vers 1, und mit dem Hintergrund von der ersten Chronikstelle, die wir gerade gelesen haben, da kann man das auch so lesen. Der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er, wer er? Satan. Wenn Sie jetzt hier 1. Chronik berücksichtigen. Er reizte David gegen das Volk und sprach, gehe hin, zähle Israel und Juda. Nun, Israel hatte gesündigt, und Gott wollte Israel bestrafen. Aber es scheint, dass er dem Satan jetzt erlaubte, den David dazu zu motivieren, Israel zu zählen, damit er Anlass hatte, Israel zu bestrafen. Also dann wäre die Tätigkeit von Satan innerhalb des Planes Gottes durchaus ein Bestandteil gewesen. Die Schlachterbibel hat so einige interessante Anmerkungen hierzu. Nicht alle sind gut, aber ich möchte den Teil vorlesen, der gut ist. Da heißt es, weder Gott noch Satan zwangen David zu sündigen, aber Gott ließ zu, dass der Teufel David versuchte, und David entschloss sich zu sündigen. Aus seinem stolzen Herzen tauchte Sünde auf, und Gott strafte ihn dafür. Davids Volkszählung führte zur Tragödie, denn im Gegensatz zu den Volkszählungen unter Mose, die Gott angeordnet hatte, diente diese Zählung zur Genugtuung von Davids Stolz auf seine Armee und seine darauf bestehende militärische Macht. Außerdem vertraute er mehr auf seine Streitkräfte als auf seinen Gott. Er schrieb seine Siege dem Aufbau einer großen Armee zu, und das erzürnte Gott. Sehr interessante Ausführungen, denn das ist ja heute auch nicht anders. Die Mächtigen dieser Welt vertrauen auf ihre Armeen und wollen Kriege führen, möglicherweise auch, um dann mit Stolz daherreden zu können und daherlaufen zu können, wie großartig ihre Armee war und ist. Man denke auch an Nebukadnezar, der voller Stolz sich über Babylon brüstete und dann von Gott sehr schwer bestraft wurde. Der Punkt, den ich machen möchte, ist der. Es ist Satan, der sich gegen David gestellt hat, der David gereizt hat, zu sündigen. Aber David musste dieser Versuchung keineswegs Folge leisten. Er wollte es, weil er immer noch diese Problematik in sich hatte, diesen Stolz, die falsche Vorstellung, dass er überhaupt Krieg führen müsste, dass er ein Mann des Krieges sein müsste, der Blut vergießt. Und später sagte Gott ihm ja auch, du kannst mir den Tempel nicht bauen, denn du hast Blut vergossen. Also hier hat sich der Satan gegen David gestellt, hat ihn gereizt. Und das tut er heute auch, immer und immer wieder. Er reizt uns, er kennt unsere Schwächen, er weiß, wo wir verwundbar, wo wir verletzbar, wo wir ansprechbar sind. Und das sind die Punkte, wo er eingreift. Und das ist das, wo er uns dann versucht. Und wir müssten uns unserer Schwächen sehr bewusst sein, damit wir diesen Versuchungen widerstehen können. Denn Satan versucht uns. Schauen wir uns einmal hier Markus Kapitel 1 an. Die Stelle, auf die ich eben hingewiesen habe, es geht um die Versuchung von Christus in der Wüste. Markus 1, die Verse 12 bis 13. Markus 1 und Vers 12. Und alsbald heißt es hier, trieb ihn der Geist in die Wüste. Eine schlechte Übersetzung, besser sollte es heißen, der Geist sandte ihn in die Wüste. Diese Anmerkung finden Sie zum Beispiel bei der neuen King James Bibel. Denn Gottes Geist treibt uns nicht. Aber Gottes Geist leitet uns. Es ist Satan, der treibt. Wenn Sie sich in einer Lage befinden, wo Sie meinen, Sie seien jetzt in Anführungszeichen gezwungen, durch irgendetwas, irgendjemanden etwas zu tun, dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Gott. Es sei denn, Ihre eigene Gewissensausrichtung zeigt Ihnen sehr wohl, dass Sie hier etwas Falsches tun würden. Aber wenn Sie getrieben werden, ist das nicht Gott. Aber Gott leitet Sie. Er zeigt Ihnen den Weg. Er geht Ihnen voran, aber Sie sollen ihm folgen. Also hier hat der Geist, den Jesus Christus in die Wüste gesandt. Und er war in der Wüste, Vers 13, 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Er wurde versucht. Nun schauen wir uns Lukas Kapitel 4 an und Vers 13. Lukas Kapitel 4 und Vers 13. Nun, Gott kann nicht versucht werden, wie uns Jakobus sagt. Diese Stelle macht deutlich, dass Jesus Christus ein Mensch war. Er wurde zu einem Menschen, der eben versucht werden konnte. Lukas 4 und Vers 13, wo wir lesen, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, da wich er von ihm eine Zeit lang. Das bedeutet nicht, dass nachdem Christus für 40 Tage in der Wüste versucht worden war, jetzt der Teufel ihn nicht mehr versuchen würde, keineswegs. Zunächst einmal nur wich er von ihm eine Zeit lang. Ich möchte hier in dem Zusammenhang auch Römer Kapitel 8 vorlesen und Vers 14. Römer 8 und Vers 14. Zunächst einmal in der revidierten Lutherbibel von 1984, die ich hier grundsätzlich benutze, da schreiben die hier, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Auch hier wiederum eine schlechte Übersetzung. Die Lutherbibel von 2009 schreibt, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Die sind Gottes Kinder. Oder Schlachter und die Elberfelder Bibel schreiben, die von Gottes Geist geleitet werden. Schauen Sie, Gottes Geist leitet. Er treibt nicht. Gott treibt einen nicht dazu. Aber hier schauen wir, dass Jesus Christus auch nicht gezwungen wurde, getrieben wurde, in die Wüste zu gehen und von Satan versucht zu werden. Aber Gottes Geist sandte ihn in die Wüste. Nun, Jesus Christus wurde von dem Geist Gottes in die Wüste geleitet, um versucht zu werden. Haben Sie das verstanden? Wir sehen Gottes Wirken. Gott wusste, dass Satan Christus versuchen müsste, denn Christus sollte sich ja qualifizieren. So war es also Gottes Geist, der Christus in die Wüste sandte, damit er versucht werden könnte. Wenn wir heute von Satan versucht werden, geschieht das nicht, ohne dass Gott es weiß. Gott hat einen Plan. Gott will, dass wir uns bewähren. So wie Christus sich hier bewährt hat. Und die Bewährung führte dazu, dass er sich qualifizierte, im Reich Gottes zu herrschen. Über die Erde zu herrschen. Nun, Satan, warum er auch immer es tut, wissen wir nicht. Er ist so pervertiert, dass er vielleicht meint, er hätte Aussicht auf Erfolg. Vielleicht ist das der Grund, obwohl er auch die Schriftstellen kannte, die klar und deutlich zeigten, dass Christus sich qualifizieren würde. Aber er hat es trotzdem gemacht. Er wollte vielleicht auch das Leben für Christus schwer machen. Aber wenn es um uns geht, da hat er sehr wohl die Idee, na, bei uns wird er siegreich sein. Und es liegt jetzt an uns, wie wir auf die Versuchungen Satans reagieren, wie er auch Christus stark sein musste. Und wir werden nachher noch sehen, warum er stark war. Auf Christi oder vielmehr auf Satans Versuchungen reagieren zu können. Schauen wir uns einmal 1. Thessaloniker Kapitel 3 an. 1. Thessaloniker Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Darum entschlossen wir es oder ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, da sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Schauen Sie, Satan will unseren Glauben durch Versuchungen und durch Bedrängnisse, die mitunter auch von ihm direkt bewirkt werden, zerstören. Und Paulus, der fragte sich, war er jetzt hier erfolgreich bei dieser Gemeinde? Und er hat jetzt den Timotheus, den Evangelisten Timotheus, dorthin geschickt, um das zu überprüfen. Paulus war sich bewusst, dass Satan da war, um den Glauben der Geschwister zu zerstören. Den Glauben woran? Den Glauben zum Beispiel, dass wir auch in Bedrängnissen stark sein können. Dass Bedrängnisse keine Motivation sein müssen, keine Rechtfertigung sein müssen, uns abzuwenden von dem Glauben. Aber wenn man in einer Bedrängnis ist, dann kann es einem manchmal sehr schwer fallen. Nach wie vor den Glauben zu haben, dass Gott bei einem ist, dass Gott einem helfen wird, durch diese Bedrängnisse hindurchzukommen, ohne zu sündigen, ohne abzufallen von der Wahrheit. Schauen Sie, Satan versucht uns auf vielerlei Weise, in diesem Falle durch Bedrängnisse, durch Schwierigkeiten. Es ist schon interessant, dass jedes Mal, wenn wir über Satan sprechen, wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Manchmal sind die gering, manchmal sind die schon sehr gewaltig. Manchmal ist es dahingehend geschehen, auch in der Vergangenheit, dass wir zum Beispiel eine Predigt aufgenommen haben und dann war die Aufnahme irgendwo fehlerfrei oder nicht fehlerfrei, fehlerhaft. Man konnte sie nicht benutzen. Oder aber damals wurden Sendungen gebracht noch übers Fernsehen und die Aufnahmen wurden dann an die verschiedenen Sender geschickt und kamen dort nie an oder was immer auch der Fall sein mag. Heute Morgen war es auch interessant, als wir die Predigt aufnehmen wollten, stellten wir zum Glück noch vor Aufnahme der Predigt fest, dass das Mikrofon nicht funktionierte. Das Mikrofon war scheinbar leer, wir mussten eine neue Batterie hineintun. Meine Frau sagte nachher, wie kann das sein? Ich habe doch das Mikrofon abgestellt, es durfte doch gar nicht der Fall sein, dass das leer ist. Aber wie auch immer, Satan versucht uns Schwierigkeiten zu bereiten, ganz besonders dann, wenn wir über ihn sprechen, wie das heute der Fall ist. Denn Satan, wie es heißt, will uns sieben wie den Weizen. Eine sehr interessante Stelle, die wir in Lukas 22 finden. In Lukas 22 und Vers 31. Zunächst einmal, wenn man diese Stelle liest, versteht man nicht so recht möglicherweise, was damit gemeint ist. Dies findet sich auch nur in diesem Bericht von Lukas. Lukas 22 und Vers 31, wo wir lesen, dass Christus zu Petrus sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch, also jetzt nicht nur den Petrus, sondern die anderen Apostel auch und in der Erweiterung alle Christen, euch zu sieben wie den Weizen. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Er hat also Gott gebeten, dass er das tun kann, wie er auch damals zu Gott ging, um ihn zu bitten, den Hiob versuchen zu dürfen. Nun, wir sollten wissen, was Satan im Sinne hat. Er will uns durch schwere Prüfungen und Versuchungen entmutigen. Und er will, dass wir nicht der Weizen bleiben, sondern zu Spreu werden, sodass uns dann letztendlich Christus verbrennen muss. Denn wenn wir Spreu geworden sind, das heißt, die unvergebbare Sünde begangen haben, dann werden wir verbrannt werden müssen. Und das wird in Matthäus 3 und Vers 12 sehr deutlich gesagt. Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Da sagt nämlich Johannes der Täufer über Christus. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Mit Feuer, das nicht ausgelöscht werden kann von Menschen. Nun, es wird ausgehen, wenn nichts mehr zu verbrennen da ist. Und wie der Weizen im Sieb hin und her bewegt wird, sagen wir einmal, so will uns auch Satan durch Versuchungen hin und her schleudern, bis wir aufgeben, bis wir zur Spreu geworden sind. Das ist das, was Satan will. Interessant ist, wie die gute Nachricht diese Stelle übersetzt. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Die Idee ist, dass das Erbeten von Satan auch mit bereits erlaubt übersetzt werden kann. Also jetzt nicht nur die Bitte als solche, sondern auch die Tatsache, dass Gott sagt, okay, versuche es, wie er es auch bei Hiob getan hat. Nun, Gott hat das totale Vertrauen, dass sie nicht zu Spreu werden. Sonst hätte er sie heute nicht berufen. Aber der Satan, der will es versuchen. Und sie müssen aufpassen. Sie müssen das Vertrauen in Gott haben. dass sie sich qualifizieren werden. Und nicht den Glauben an Satan, dass Satan siegreich sein wird bei diesen Prüfungen, diesen Bedrängnissen, die er über sie hereinbringen wird. Schauen Sie, Satan begehrt, Satan will, Satan hat im Sinne, sie zu verschlingen. Auch dadurch zum Beispiel, dass wir nicht bereit sind, anderen ihre Sünden zu vergeben. Schauen wir uns dies einmal an, zunächst in Petrus, 1. Petrus 5. 1. Petrus 5 und in Vers 8. Ich meine, warum steht das hier, wenn das so nur theoretisch zu verstehen ist? Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, wen er in diesem Sieb zur Spreu machen kann. Der sucht. Und wenn er jemanden gefunden hat, dann sucht er auch, wie kann ich ihn jetzt angreifen? Was sind seine Schwachstellen? Wie kann ich ihn überwinden? Deswegen müssen wir nüchtern sein. Deswegen müssen wir auch im Hinblick auf uns selbst nüchtern sein und wachen, damit Satan diese Schwachstellen nicht angreifen kann. 2. Korinther Kapitel 2. Eine solcher Schwachstellen mag unser Wille sein, nicht zu vergeben. Unsere Unfähigkeit zu vergeben, aus welchen Gründen auch immer. Und einige haben sehr damit zu kämpfen. Wir können einfach die Vergangenheit nicht ruhen lassen. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 9. Denn darum habe ich euch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Wenn aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch, denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben, um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinne hat. Schauen Sie, wenn wir nicht willens sind, anderen zu vergeben, dann sagt Gott, dann werde ich euch auch nicht vergeben. Und das bedeutet, unsere Sünde steht nach wie vor zwischen uns und Gott, trennt uns nach wie vor von Gott. Und damit hat Satan gewonnen. Und das ist das, was er im Sinne hat. Er will uns verschlingen, wie ein hungriger Löwe uns verschlingen will. Er will uns in diesem Sieb zu Spreu machen. Nicht mehr zum Weizen, der im Sieb bleibt, sondern zu Spreu, das aus diesem Sieb heruntergeschleudert wird, sagen wir einmal. Nun, die Frage ist, sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie eine Schwachstelle haben im Hinblick auf, sagen wir einmal, Mangel der Vergebungsbereitschaft? Der Satan, der ist ein sehr mächtiger und auch sehr listiger Bursche, sagen wir einmal. Der weiß genau, wo er bei Ihnen ansetzen kann. Und ein Punkt, den er immer und immer wieder versucht, ist, dass er uns das Wort Gottes wegnehmen will, nachdem es in unser Herz gesät wurde. In Markus Kapitel 4 lesen wir hierüber, angefangen in Vers 3. Markus Kapitel 4, angefangen in Vers 3. Hört zu. Mit anderen Worten, Christus wusste, einige würden nicht zuhören. Hören Sie zu. Ich meine, wirklich. Oder hören Sie nur die Worte. Aber denken Sie nicht darüber nach. Verstehen Sie, was hier gesagt wird. Hört zu, sagt Christus. Siehe, es ging ein Seemann aus, zu sehen. Und es begab sich, Vers 4, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Und dann erklärt er diese Stelle im gleichen Kapitel in Vers 14. Der Seemann sät das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist in ihr Herz gesät worden. Das aber sind die auf dem Wege, Vers 15, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, dann kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Wie bringt er das zustande? Wie kommt er, um das Wort wegzunehmen? Welches Wort? Das Wort, das Gott in ihr Herz gesät hat. Das Wort, das ihnen sagt, wenn sie in Bedrängnis sind, wenn sie in Versuchung sind, wenn sie in Verzweiflung sind, dann müssen sie den Glauben haben, dass sie alles dies überwältigen und bewältigen können. Dann müssen sie den Glauben haben, dass Gott mächtiger ist als Satan. Dann müssen sie den Glauben haben, dass Satan nicht sie zwingen kann, dieses Wort wieder aus ihrem Herzen zu entfernen. Haben sie diesen Glauben, diese felsenfeste Überzeugung? Oder lassen sie sich schnell entmutigen, weil sie vielleicht gefehlt haben und denken sie, ach ja, nun gut, es hat ja doch keinen Zweck. Nun, der Satan, der kann ihnen auch das Wort auf andere Weise wegnehmen, vielleicht auf eine Weise, die nicht so deutlich ist im Anfang, dadurch nämlich, dass er Leute in die Kirche Gottes bringt, die die Wahrheit nicht lehren. Und das geschieht manchmal auf sehr geheime und nicht sofort erkennbare Weise. Und wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen. Ich möchte hier kurz einmal den Judasbrief aufschlagen. Judas, die Verse 3 und 4. Im Laufe der Geschichte der Kirche Gottes hat es diese Situation immer und immer wieder gegeben, dass Leute zunächst einmal mit Freundlichkeit getarnt in der Kirche waren und dann so auf meistens hinterhältige Weise begannen, die Lehren der Kirche in Frage zu stellen. Manchmal war es gar nicht mal so geheim, manchmal war es sogar sehr offenkundig. Aber einige haben sich davon beeinflussen lassen. Ach, das ist doch ein netter Kerl, das ist doch eine freundliche Dame, den muss man doch zuhören, wenn sie Lehren der Kirche, die natürlich in der Bibel gefußt sind, hinterfragen. Judas, die Verse 3 und 4. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinen Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, den ihr ein für allemal oder der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Schauen Sie, eingeschlichen. Über die schon längst das Urteil geschrieben ist, Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Lesen wir weiter in Vers 10. Diese lästern alles, woran oder wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Wehe ihnen, Vers 11. Denn sie gehen den Weg Kains, der Weg des Mordes, auch des Hasses, und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes Willen, mit anderen Worten, sie sind von Gier beherrscht, und kommen um in dem Aufruhr Korahs, Rebellion. Absolute Rebellion. Schauen, wir hatten eben gelesen, dass Paulus sagte, ich möchte wissen, ob ihr in allem gehorsam seid, was ich euch gesagt habe. Diese Menschen wollen in keinster Weise gehorsam sein, sie wollen Rebellion predigen und in ihrem Leben anwenden. Rebellion gegenüber Gott. Und manchmal kann das sehr schlimme Ausmaße haben. Mir wurde jetzt mitgeteilt, dass als jemand etwas gehört hat von einer der Lehren der Kirche, die Antwort war, wie? Lehren die etwas, was da jetzt unter Hitler gang und gäbe war? Eine solche Aussage ist natürlich Blasphemie. Eine Gotteslästerung. Sie ist auch eine sehr gefährliche Aussage. Und eine solche Aussage kommt nicht von Gott. Als damals Petrus Christus davon abbringen wollte, seinen Weg zu gehen, da sagte Christus zu Petrus, weiche von mir, Satan. Und so sage ich solchen Leuten dies auch. Wenn sie so etwas sagen, dann sage ich, weiche von uns, Satan. Denn sie sind dann unter dem Einfluss Satans. Solche Aussagen sind gefährlich und sie sind absolut, absolut gotteslästerlich. Und sie zeigen Rebellion. Rebellion gegenüber Gottes Wort. Und so lesen wir hier in Vers 12, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Eine Bezugnahme zum Beispiel auf das Laubhüttenfest, auf die jährlichen Festtage. Prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, Vers 13, die ihre eigene Schande ausschäumen. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und geschrieben, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wesens oder Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Lehren der Kirche in irgendeiner Form mit den Abscheulichkeiten Hitlers zu vergleichen, ist eine absolut gottlose Frechheit. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Ja, die verstehen nicht, warum sie in einer solchen Situation stecken. Nun, sie haben sich total von Gott abgewandt. Deshalb stecken sie in einer solchen Situation. Die murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden. Ihr Mund redet stolze Worte. Und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Und er sagt, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass in den letzten Zeiten Spötter sein werden. Spötter, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Das müssen wir begreifen. Das sind Menschen, die in keinster Weise den Heiligen Geist erhalten haben. Das sind Menschen, die von Satan hineingeführt worden sind in die Kirche, um Spaltungen hervorzurufen. Und wie tut Satan dies? 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11. Und lesen wir einmal die Verse 2 bis 4. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt, besser vertraut. Es war mehr als eine heutige Verlobung in dem Sinne. Es war bereits schon eine Ehesituation, aber die Ehe war noch nicht vollzogen worden. Aber man war bereits schon Mann und Frau. Das war damals die Idee des Vertrautseins. Und so sagt er hier, ich habe euch vertraut mit einem einzigen Manne, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Ich fürchte aber, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und der Lauterkeit gegenüber Christus. Und wie geschieht dies? Wie hat Satan Eva verführt mit List? Und wie tut er es heute? Nun, damals hat er zu Eva gesprochen und hat gesagt, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft da keinen einzigen dieser Bäume von denen essen? Und Eva sagte, nein, nein, wir können schon von allen essen, nur von dem einen nicht. Nein, nein, das könnt ihr ruhig tun. Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann will ihr so sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, ihr habt doch eine unsterbliche Seele. Ihr könnt ja gar nicht sterben. Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt, schauen Sie, wenn einer zu euch kommt und einem anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, die Einflussnahme Satans erhaltet, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gerne. Schauen Sie, Satan bringt seine Leute in die Kirche, sagt Paulus hier, um die Wahrheit zu pervertieren, um das Wort, das gesät worden ist, herauszunehmen aus den Herzen der Menschen und mit falschen Dingen zu füllen. Satan verführt mit List, wie es hier heißt, oder auch Arglist, wie die Mengebibel es bringt, indem er seine falschen Lehrer sendet. Das müssen wir begreifen. Und begreifen wir dies auch, wenn wir Epheser 6 und Vers 11 durchlesen. Und das kann natürlich auch dadurch geschehen, dass man sich auf das Internet begibt und da laufend den Mist sich da anschaut, der da verzapft wird, und dann Zweifel bekommt an dem, was Gottes Kirche lehrt und sagt, ja Moment, so sehe ich das aber nicht, weil die Leute hier, die sehen das ja anders und die sind ja auch nicht dumm. Nun ja, in geistlicher Hinsicht mögen sie sehr dumm sein. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was lehrt die Bibel. Und nicht, was verzapfen diese Menschen dort Unsinn, die nicht von Gottes Geist motiviert sind. Epheser 6 und Vers 11, da sagt er, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und diese listigen Anschläge des Teufels, die beziehen sich auch auf falsche Lehrer, falsche Menschen, falsche, in Anführungszeichen, Geschwister, die er bringt, um die Kirche zu verführen, um Spaltungen innerhalb der Gemeinschaft hervorzubringen. Und das Gleiche ist damals bei Paulus geschehen in Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1 und Vers 6. Galater 1 und Vers 6. Mich wundert, sagt er hier, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, zu einer anderen frohen Botschaft, zu einer anderen guten Nachricht. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren, aha, und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also einige sind da, einige waren da, in der Gemeinschaft, und versuchten, die anderen zu verwirren. Versuchten, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes, vom Evangelium Jesu Christi, das Evangelium, das Christus brachte, zu verkehren. Und viele sind diesen falschen Ideen gefolgt. Manchmal muss Gottes Kirche eine sehr drastische Entscheidung treffen, nämlich jemanden auszuschließen, der sich solcher Dinge schuldig macht. Und das muss nicht in allen Fällen alles das sein, was wir gerade gelesen haben, aber eine Entscheidung, die getroffen werden muss, geschieht nach ernsthafter Diskussion mit der Predigerschaft. Sie geschieht nach Gebet, nach Fasten mitunter. Weil Gott es klar machen muss, ob eine solche Person ausgeschlossen werden muss oder nicht. Aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann spreche ich jetzt mit den Worten von Paulus. Dann ist die Frage, sind Sie, die Sie jetzt möglicherweise indirekt beteiligt sind, indem dass Sie die Person kennen, in allen Dingen gehorsam? Oder meinen Sie, Sie wüssten es besser? Manche meinen, Sie wüssten es besser. Manche meinen, ach ja, da muss ja ein Fehler gemacht worden sein, denn so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Vielleicht hätte man mehr Toleranz zeigen müssen. Wenn jemand ausgeschlossen wird, aus gutem Grunde, dann wird er, wie die Bibel sagt, wieder dem Satan übergeben, dem Herrscher dieser Welt. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass solche Personen letztendlich zur wahren Reue kommen werden, doch Kontakt mit ihnen sollte nicht gepflegt werden. Wir sollten keinen Kontakt mit solchen Menschen haben. Warum? Wir haben es gerade gesehen, weil sie dabei sind, Spaltungen hervorzurufen, weil sie dabei sind, Menschen verwirren zu wollen, weil sie unter nicht der Einflussnahme Gottes sind, sondern eine andere Einflussnahme in ihrem Leben haben. Wenn wir dem nicht gehorchen, wenn wir meinen, wir könnten nach wie vor mit denen da jetzt Kontakt haben, mit denen über gewisse Dinge der Bibel diskutieren, machen wir uns an ihren bösen Werken mitschuldig, sagt die Bibel. 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5. Aber das ist doch nicht genug der Liebe dann. Wir müssen doch Liebe zeigen, heißt es so schön. Die wahre Liebe ist die, dass wir dem gehorchen, was die Bibel sagt, denn Gott weiß es am besten, wie er mit solchen Dingen vorzugehen hat. 1. Korinther 5, die Verse 3 bis 5. Da sagt Paulus, ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen, über den, der solches getan hat. Hier ging es um eine sehr schreckliche Verfehlung. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, so soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden. Es ging hier um einen Ausschluss aus der Kirche. Aber wie ist das hier formuliert? Dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden, denn er wird ausgeschlossen aus der Kirche. Er wird zurückgehen müssen in die Welt, die von Satan beherrscht ist. Schauen Sie, dieser Mensch muss dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, dass der endlich zur Besinnung kommt, dass der aufhört, diesen Begierden des Fleisches nachzufolgen, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Und in diesem Falle war es eine wunderbare Nachricht. Er hat diese Sünde schwer bereut und konnte dann wieder in die Kirche aufgenommen werden. Aber zunächst einmal ging es darum, dass er ausgeschlossen werden musste. Und Paulus sagte, das habe ich bereits schon längst beschlossen, dass das geschehen muss. In 2. Johannes, Vers 10, wird über die Konsequenz gesprochen. Nun, wer das nicht akzeptieren will, um es deutlich zu sagen, hat keinen Platz in Gottes Kirche. Hat keinen Raum. 2. Johannes, die Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus. Nun, es gibt gewisse Gruppierungen, die gehen von Haus zu Haus und wollen deren Lehren den Menschen mitteilen. Nein, aber die bringen nicht die wahre Lehre. Und was sagt Johannes? Die nehmt nicht ins Haus rein, die sollen nicht mit euch jetzt diskutieren oder sagen wir mal, die stehen jetzt an der Türe. Auch da sollte keine Diskussion stattfinden. Man sollte höflich auch bestimmt sagen, tut mir leid, ich bin an dem, was Sie zu sagen haben, nicht interessiert. Nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht, denn wer ihn grüßt, wird antworten, ach, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und machen Sie weiter so und Gott sei mit Ihnen, wie auch immer man das formulieren will. Wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Nun, entweder Sie akzeptieren dies oder Sie akzeptieren es nicht. Entweder Sie wollen Gott gehorchen oder Sie gehorchen Gott eben nicht. Entweder Sie wollen in Rebellion weiterleben oder Sie wollen Gott untertan sein. Aber wenn Sie in Rebellion weiterleben, dann wundern Sie sich nicht, warum es in Ihrem Leben so miserabel zugeht. Denn es geht in Ihrem Leben dann sehr miserabel zu. 2. Thessaloniker. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Ach, der Herr Link, der ist wieder mal so hart. Der ist viel zu hart für mich, haben mir einige geschrieben. Der macht keine Witze in den Predigten. Nun, das ist keine Sache der Lächerlichkeit hier. 2. Thessaloniker 3 und Vers 6. Wir gebieten euch aber, das sagt Paulus hier denen in Thessalonik, das haben wir unseren Geschwistern gesagt. Wir gebieten euch aber. Will man das akzeptieren oder meint man, man brauche das nicht zu akzeptieren? Man kann diese Gebote übertreten. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder sogar, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Wie viel deutlicher kann es gesagt werden? Römer 16 und Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis und man könnte sagen Spaltungen anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Aber man wendet sich nicht ab, wenn man nach wie vor auf Botschaften reagiert, die man vielleicht über E-Mail erhält und sich für die Botschaften bedankt und weiter Kommunikation pflegt mit solchen Menschen, die ausgeschlossen worden sind. Ich kriege die auch laufend, diese merkwürdigen E-Mails. Ich habe mich total davon distanziert. Ich habe auch in keinster Weise darauf reagiert. Werde es auch nicht tun. Schauen Sie, es geht darum, dass diese Menschen zur Reue finden. Wenn sie aber nach wie vor diesen Kontakt haben, finden sie nicht zur Reue. Im Gegenteil, sie versuchen wieder durch die Hintertür hinein sich zu schleichen in die Gunst, sagen wir einmal, der Mitmenschen. Wenn man die Wahrheit erkannt hat, dann soll man nicht weiter Gemeinschaft mit Dämonen haben. Nun, das ist eine sehr starke Aussage, das ist mir klar. Aber es ist eine Aussage, die die Bibel trifft. Und wir müssen verstehen, dass falsche Lehren, Lehren von Dämonen sind. Denn sie kommen nicht von Gott. Gott kann nicht lügen. Gott kann ihnen nicht etwas Falsches sagen. Aber alles dies zeigt uns, wie Satan uns das Wort wegnehmen kann, das in unser Herz gesät ist, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht nüchtern sind, wenn wir nicht wachsam sind. Dann kann uns Satan wie der brüllende Löwe verschlingen. Denn das hat er im Sinn. Dann kann er aus dem Weizen Spreu machen. Denn das hat er im Sinn, das will er. 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10. Lesen wir angefangen Vers 14. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Nun schauen Sie, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, dann wissen Sie auch, wo die Wahrheit nicht ist. Und dann ist das Götzendienst. Und was will man dann, sagen wir einmal, in eine Gemeinschaft eintreten oder diese selbst sogar nur besuchen, wo man weiß, dass da Dinge gelehrt werden, die falsch sind, die nicht dem entsprechen, was die Bibel lehrt. Flieht den Götzendienst, haltet euch davon fern. Und auch mit Menschen, die falsche Dinge lehren, haltet euch insoweit von denen fern, dass ihr nicht da großartig mit denen diskutiert. Ich rede doch zu verständigen Menschen, sagt er. Tue ich das auch jetzt, wenn ich zu ihnen spreche. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Es geht hier um das Passa, nicht das wöchentliche Abendmahl, davon sagt die Bibel absolut überhaupt nichts. Es geht um eine jährliche Veranstaltung des Passa, an dem wahrhaft getaufte Mitglieder der Kirche Gottes teilzunehmen haben. Okay, Christus sagt, wenn ihr das nicht tut, habt ihr keinen Teil an mir. Aber es geht um ein jährliches Passa, wo Brot und Wein zugenommen werden, zu sich genommen werden, das den Leib und das Blut Christi symbolisieren. Also hier, Vers 12 oder Vers 17. Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib und wir alle an einem Brot, die wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen sie nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein. Sondern das, was man opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Und nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Schauen Sie, damals gab es unter diesem heidnischen Götzen Mithra auch diese Idee des sogenannten Abendmahls. Und das war eine Kopie, sagen wir einmal, eine satanische Kopie dessen, was die Bibel sagt. Und Paulus sagt, habt daran keinen Anteil. Ihr könnt nicht zugleich, Vers 21, den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben, am Tisch der bösen Geister. Ihr könnt nicht im gleichen Augenblick Gott anbeten und den Sonnengott Baal, der an einem Sonntag geheiligt wird. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Schauen Sie, wenn man die Wahrheit erkannt hat, soll man sich von allem fernhalten, jetzt geistlich gesehen, religiös gesehen, was der Wahrheit nicht entspricht, weil man sich sonst in die Gemeinschaft von Dämonen begeben würde, wird hier und dort klar und deutlich gesagt. Schauen Sie, die Welt ist unter der Herrschaft von Satan und seinen Dämonen. Wir sollen herauskommen aus dieser Welt. Wir sollen herauskommen aus der Herrschaft von Satan. 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6. Es ist klar und deutlich hier gesagt, dass wenn man dies tut, wenn man sich nach wie vor in die Gemeinschaft von Dämonen begibt, dass Satan dabei ist, dann das Wort aus unserem Herzen herauszunehmen, was uns gesät wurde. 2. Korinther 6 und Vers 16. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen. Sondert euch ab, geistlich gesehen. Sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Mit anderen Worten, warum kauft man laufend dann auf dem Internet herum, sucht dann irgendwo nach gewissen Erklärungen für gewisse Dinge, die ja Gottes Kirche in keinster Weise versteht? Mir wurde sogar mehrfach geschrieben, ja, ich verstehe das, der Norbert, der versteht das nicht. Wie hat das Gott offenbart? Unglaubliche Selbstgerechtigkeit von jemandem, der noch nicht einmal in keinster Weise ordiniert ist. Satan schießt auf uns mit feurigen Pfeilen. Das sind die feurigen Pfeile falscher Ideen. Und er tut dies, damit wir entmutigt werden. Schauen wir uns einmal Epheser Kapitel 6 an. Epheser Kapitel 6 und Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, schauen Sie, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Wenn Sie da mal zum Beispiel so Programme gesehen haben, so Western oder was immer, dann sehen Sie, wie, sagen wir mal, die Indianer da jetzt feurige Pfeile auf das Vorschießen. Und wenn es zu viele sind, dann kann man die nicht mehr abwehren. Wenn hier ein Feuer ausbricht und da bricht ein Feuer aus, dann beschäftigt man sich mit dem Feuer, aber das andere brennt weiter. Und Satan ist dabei, so viele feurige Pfeile zu schicken, wie es nur geht. Damals haben das die Römer auch gemacht und das ist wohl etwas, was hier Paulus im Sinne hatte. Und wenn es zu viele feurige Pfeile sind, dann entmutigt man oder hat man Entmutigung, dann wird man entmutigt. Und man muss versuchen, dies zu begreifen. Und diese falschen Ideen, wenn da zu viele kommen, dann ist man auch insoweit verunsichert. Naja, die lehnt man ab, aber der weiß man nicht so recht. Vielleicht ist da was dran. Schauen wir uns einmal Hiob an, Kapitel 4. Hiob, Kapitel 4. Diese folgenden Pfeile falsche Ideen dienen dazu, uns zu entmutigen. Zumindest uns im Hinblick auf die Wahrheit Gottes zu entmutigen. Hiob 4 und Vers 12. Hier spricht der Eliphas. Das war einer, der sich sehr mit, scheinbar mit Dämonen beschäftigte, mit Magie beschäftigte. Und da sagt er auch Folgendes hier in Vers 12. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Bei Nachtsinnen über Gesichter in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Wo es hier Hauch steht, kann auch mit Geist übersetzt sein. Und da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Schauen Sie, Dämonen können sich nicht körperlich manifestieren, aber die können gewisse Erscheinungen vorgaukeln. Es war eine Stille, und ich hörte eine Stimme. Und jetzt kommt die entmutigende Lehre dämonischen Ursprungs. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Siehe, seinen Dienern traut er nicht und seinen Boten wirft er Torheit vor. Wie viel mehr denen, die in Lehmhütten wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Es währt vom Morgen bis zum Abend, sie werden sie zerschlagen oder so werden sie zerschlagen und ehe man's gewahr wird, sind sie ganz alleine. Ihr Zelt wird abgebrochen und sie sterben unversehens von allen Worten. Es ist jedoch nutzlos. Ihr könnt ja gar nicht gerecht sein, ihr könnt ja gar nicht Gott folgen. Gebt es doch auf, es hat ja keinen Wert. Und die gleiche Lehre wird wiederum in Kapitel 15 von dem Eliphas verkündigt, eine Lehre dämonischen Ursprungs. Schauen Sie, um uns zu entmutigen. Hiob 15, Vers 14. Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und dass er gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht. Und selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm, wie viel weniger der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der Unrecht säuft wie Wasser. Gib's doch auf, hat doch keinen Wert. Das ist die Lehre Satans. Das ist das, was Satan will. Das ist die Art und Weise, wie er ihnen das Wort aus ihrem Herzen herausreißen will. Und wenn Satan uns nicht total vernichten kann, wenn er es nicht zu Wege bringt, dass er aus dem Weizen Spreu macht, dann versucht er zumindest, es für uns so schwierig wie nur möglich zu machen. Und ich habe ja eben auch bereits schon davon gesprochen, wie Satan es gerade auch bei Predigten versucht, die über ihn handeln. In 1. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 18 hat Paulus auch davon gesprochen. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 18. Darum wollen wir zu euch kommen, oder wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Satan hat es verhindert, dass sie zu ihnen kamen. Nun, Satan kann nichts tun, ohne dass Gott es zulässt. Gott hatte seinen Grund, warum dies in diesem Falle nicht möglich war. Aber es war gleichwohl Satan, der uns hindern will. Nun, manchmal ist es natürlich nicht Satan, das müssen wir auch begreifen. Apostelgeschichte 16 gibt es eine interessante Stelle. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 7. Apostelgeschichte 16 und Vers 6. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Vers 7. Und als sie aber nach Mysien gekommen waren, da versuchten sie nach Bithanien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also hier hat Christus, hier hat Gott ganz direkt es zugesehen, dass eben diese Dinge nicht geschehen würden. Manchmal ist es Gott, der es direkt verhindert, aus welchen Gründen auch immer. Und manchmal lässt er zu, dass Satan es tut, aber auch da geschieht es mit Gottes Plan. Es geschieht nichts ohne Gottes Willen. Wir müssen das begreifen. Selbst wenn wir Schwierigkeiten haben, die von Satan erzeugt sind, und manchmal sind die sehr gewaltig, dann müssen wir begreifen. Aber Gott lässt es auch zu. Warum? Nun, zunächst einmal, um uns auch klar zu machen, wie, was für ein gewaltiges, für ein einflussreiches Wesen der Satan ist. Der ist unser Feind. Der hat nichts Gutes mit uns im Sinne. Aber auch die Tatsache sollten wir dann klar verstehen, dass wir uns dann immer an Gott wenden müssen, der weitaus mächtiger ist als Satan, und von ihm die Hilfe erlangen, sodass er den Satan nicht erlaubt, gewisse Dinge zu tun. Und auch die Predigten, von denen ich eben sprach, die sind immer dann doch noch gesendet worden. Schauen Sie, Satan hat letztendlich nicht gesiegt. Wir hatten gerade in der letzten Woche in Amerika eine Situation, wo eine Predigt gegeben wurde über Satan. Und es gab da sehr große Schwierigkeiten, aber letztendlich ist sie doch dann sogar live ausgestrahlt worden. Satan legt uns Schlingen, von denen wir uns fangen lassen können, wenn wir nicht aufpassen, sodass wir dann verurteilt werden können. Denn wir sind jetzt in die Schlingen hineingetappt, weil wir nicht nüchtern sind, weil wir nicht wachsam sind. 1. Timotheus. Lesen wir 1. Timotheus und lesen wir Kapitel 3, die Verse 6 bis 7. 1. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 6. In diesem Fall geht es um eine Ordination zur Predigerschaft hin. Es soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Der Verurteilung des Teufels, weil dieser Stolz natürlich dann etwas ist, wo dann Satan sagen kann, okay, der ist ja nicht prädestiniert. Nun gut, manchmal, in den meisten Fällen kann Satan Stolz gar nicht erkennen, aber es können auch andere Symptome hier vorliegen und er fällt dann dem Urteil des Teufels anheim. Vers 7, er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Was ist die Schlinge des Teufels? Nun, er versucht, uns zu vernichten. Und manchmal hat er es auch sehr gut geschafft, wie es aussieht, bei einigen Predigern in der Vergangenheit, die in keinster Weise sich bewährt haben. Die Frage ist dann immer halt, haben sie überhaupt den Heiligen Geist gehabt? Für mich ist das eine offene Frage in einigen Fällen. Ich hoffe natürlich für sie, dass sie den Heiligen Geist nicht gehabt haben. Aber sie sind so oder so in die Schlinge des Teufels gefallen. In Sacharja Kapitel 3 findet sich eine weitere interessante Stelle. Denn Satan ist derjenige, der in keinster Weise vergeben will. Aber wir müssen Vergebung erlangen. Und wie ich sagte, das bedeutet aber auch, dass wir anderen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Sacharja 3, angefangen in Vers 1. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Er ist der Verkläger der Brüder, der Ankläger der Brüder. Es kann auch übersetzt werden, um ihm zu widerstehen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja der Herr, der Jerusalem erwählt hat, der schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Also das war schon eine gewisse gefährliche Situation hier. Aber Gott hat ihn errettet aus diesem Feuer. Und Jeschua hatte aber unreine Kleider an, also unreine Kleider bezieht sich natürlich auf Sünde. Und er stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm ab. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feuerkleider anziehen. Und so weiter und so fort. Und ihm wurden dann reine Kleider gegeben, die Sünde der Unreinheit wurde weggenommen, Vergebung wurde erlangt. Aber der Satan ist nach wie vor da, um zu verklagen. Und wenn sie nach wie vor da sind, andere zu verklagen, auch sogar in ihrem eigenen Sinne, dann sind sie damit zu einem Werkzeug von Satan geworden. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10. und das kann dann zu ihrem Untergang beitragen. Offenbarung 12 und Vers 10. Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Aber sie haben ihn überwunden. Wie? Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tode. Ihnen war die Liebe zu Gott weitaus wichtiger als die Liebe sogar zu ihrem eigenen Leben. Und sie haben den Satan überwunden durch das Blut des Lammes, weil sie Vergebung erlangt haben, aufgrund des Opfertodes Jesu Christi. Und dann hatte der Satan nichts mehr, was er vorbringen konnte, um sie zu verklagen. Nun, diese Schlinge, die Satan uns legen will, die kann natürlich auch die Sucht nach Reichtum sein oder nach anderen weltlichen Vergnügungen. Oder sie kann Menschen mit umfassen. Ich möchte gerne mit diesem Menschen zusammen sein, vielleicht sogar ihn oder sie heiraten. Aber dieser Mensch ist in keinster Weise an der Wahrheit interessiert. Eine Schlinge Satans des Teufels. Da muss man aufpassen. Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5 und Vers 3. Hier war es eine Situation, wo Hananias und Sapphira jetzt Gott betrügen wollten und die Apostel betrügen wollten. Und dann heißt es hier, Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Es ging jetzt nicht darum, dass er all das ganze Geld den Aposteln geben sollte, aber es ging darum, dass er gesagt hat, nun, das ist das ganze Geld. Er hat damit also sie angelogen, aus welchen Gründen auch immer. Und Petrus sagt, das hat dir der Satan in dein Herz gegeben, dies zu tun. Der Sucht nach Reichtum, der Sucht nach Prestige, der Sucht nach Anerkennung in der Kirche möglicherweise, hat dazu geführt, dass der Satan an diese Person herankommen konnte, um ihn dazu zu bringen, sich gegen Gottes Wort zu stellen. Nun, die Schlinge kann auch die Vorstellung sein, man brauche nicht das Böse in allem zu meiden. Die Idee, ach, das ist doch nicht so schlimm, das kann man doch ruhig tun. Was ist dann dabei? 1. Thessaloniker Kapitel 5. Ist das die Schlinge, die Satan ihnen legen will? Und tappen sie da hinein. 1. Thessaloniker 5 und Vers 22. Da heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Andere Übersetzungen haben hier, von aller Art des Bösen haltet euch fern, so sagt es die Elberfelder Bibel, die Lutherbibel 2009 ähnlich, in jeglicher Art. Die gute Nachricht schreibt, mit dem Bösen sollt ihr überhaupt nichts zu tun haben. Mit anderen Worten, man soll nicht in irgendeiner Form Böses tun, das geringere von zwei bösen Alternativen wählen, sagen wir einmal. Man soll da gar nichts mit zu tun haben. Was hat die Gerechtigkeit zu tun mit der Ungerechtigkeit, haben wir eben gelesen. Die Authorized Version, die englische King James Bibel, schreibt, halte dich von allem Anschein des Bösen fern. Im Englischen, abstain from all appearance of evil. Von allem Anschein, es muss vielleicht noch gar nicht mal böse sein, aber es hat den Anschein, auch da soll man sich davon fernhalten, weil man keine falschen Zeichen setzen will. Das kann auch auf Zusammenleben von Paaren sich beziehen, die nicht verheiratet sind und die sagen, ja gut, aber wir haben ja keinen Sex, aber der Anschein des Bösen ist nach wie vor da. Von daher ist das auch nicht gut, ist das auch nicht richtig. Nun, wie können wir gegen Satan erfolgreich sein? Das ist eigentlich eine ganze Predigt für sich, aber ich möchte hier einen Punkt erwähnen, der sehr wichtig ist, eigentlich zwei Punkte. Die Tatsache, dass wir Satan folgen, ergibt sich daraus, dass wir nicht begreifen, wer uns eigentlich bei diesem Kampf leiten und führen und helfen muss. Schauen Sie, es ist Gott, der unseren Kampf führen muss. Nun, wir müssen natürlich Gott diesen Kampf führen lassen. Aber wenn wir meinen, wir könnten das aus eigener Kraft heraus tun, dann sind wir bereits schon ein Opfer von Satan geworden, weil wir aus unserer eigenen Kraft heraus es nicht tun können. Es gibt da viele Stellen, die das deutlich machen. Schauen wir uns einmal kurz Psalm 138 an. Psalm 138 und lesen wir die Verse, oder lesen wir Vers 3 hier. Psalm 138 und Vers 3. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Du gibst meiner Seele große Kraft, große Zuversicht. Und was ist die Konsequenz? Psalm 71 und Vers 16. Psalm 71 und Vers 16. Da heißt es, ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Ich gehe einher in der Kraft Gottes. Ich gehe einher in der Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes in mir, die mir hilft, auch die Sünde zu überwinden. Und schauen wir uns auch Psalm 60 an. Wie können wir uns bewähren? Wie können wir uns qualifizieren? Wie hat sich Christus qualifiziert? Wie hat Christus Satan überwunden? Indem er die Kraft Gottes empfing und anwendete in seinem Leben. Denn er sagt ja, von mir aus allein kann ich gar nichts tun. Psalm 60, die Verse 13 und 14, wo wir lesen, schaffe uns Beistand in der Not, auch in der Not des Überwindens der Sünde. Denn Menschenhilfe, auch unsere eigene Menschenhilfe, ist nichts nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Er wird den Satan für uns besiegen. Nun, wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an, natürlich, die uns Gott gibt. Wir müssen unseren Teil tun. Aber es ist Gott, der uns hilft. Es ist Gott, der unsere Kriege führt gegen Satan, gegen die Dämonen. Wir müssen immer und immer wieder uns an Gott wenden, wenn wir in solchen Situationen stecken. Nun, wie Sie wissen, habe ich zumindest in der Vergangenheit öfters Gedichte geschrieben. Und ich möchte zu Abschluss der heutigen Predigt ein weiteres Gedicht vorlesen, das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr mit der Predigt im Einklang steht oder im Zusammenhang, aber Sie werden gleich sehen, warum es doch der Fall ist. Denn ein weiterer Aspekt, wie wir Satan überwinden können, ist die Tatsache, dass wir eine Vision haben müssen. Eine Vision in dem Sinne, eine Vorstellung von der Zukunft. Wir müssen wissen, warum wir tun, was wir tun. Wir müssen wissen, wieso wir überhaupt diesen Kampf gegen Satan führen sollen. Was ist unser Ziel? Die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 18, vor allen Dingen, wenn Sie die Lutherbibel von 2009 sich anschauen, dass ohne Vision das Volk verdirbt, verwildert, untergeht. Diese Vision der Zukunft, die müssen wir haben. Und wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Und wir müssen begreifen, wer und was diese Welt eigentlich ist. Und wer der Herrscher dieser Welt ist. Und Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt, um etwas anderes uns anzubieten. Und man kann diese Welt mit einem Haus vergleichen. Und man kann auch das, was uns angeboten wird, mit einem Haus vergleichen, dem Tempel Gottes. Und so habe ich vor vielen Jahren ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Die beiden Häuser«. Und das möchte ich Ihnen zu Abschluss dieser Predigt heute vorlesen, in der Hoffnung, dass Sie diese Vision, wenn Sie sie nicht bereits schon haben, erhalten, worum es eigentlich geht. Warum eigentlich Sie diesen schweren Weg der Bedrängnis gehen wollen und sollen und auch müssen, damit Sie sich bewähren, damit Sie ins Reich Gottes eingehen können. Die Welt gleicht einem großen Haus, in dem die Menschen wohnen. Sie gehen ein, sie gehen aus, sie lieben dieses große Haus, in dem die Herrscher thronen. Wie schön sieht es von außen aus, stolz ragt es hoch empor, mächtig und prunkvoll ist das Haus. Die Toten trägt man scheu hinaus und begräbt sie vor dem Tor. Doch tritt man ins Gebäude ein, was muss das Auge sehen? Es sieht die Menschen, groß und klein, die voller Kummer und allein den Weg des Leidens gehen. Auch sieht es Reiche, die voll Lust mit ihrem Wohlstand prassen, und Krieger, Orden an der Brust, die ihre Feinde hassen. Es sieht die Richter, die das Recht verleugnen und vergessen. Sie nennen Gutes falsch und schlecht. Sie geben dem im Unrecht Recht und sind auf Macht versessen. Es sieht die Führer dieser Welt, die Völker irreleiten, so dass man Krieg für Frieden hält. Es sieht die Führer und die Welt den Todesweg beschreiten. Und oben auf dem Dache hockt der Herrscher des Gebäudes. Er blendet Menschen, reizt und lockt, macht sie verbittert und verstockt. Sie leiden und ihn freut es. Doch schwere Risse ziehen sich vom Boden bis zum Dache. Das Haus besteht nicht ewiglich. Es ist verkümmert innerlich. Die Toten schreien nach Rache. Das Haus wurde auf Sand gebaut. Bald wird die Sturmflut kommen. Kein felsiger Grund, wohin man schaut, auf Sand, auf Treibsand wurd's gebaut, der wird ihm schnell genommen. Der Regen schwemmt den Sand weit fort, und krachend stürzt der Bau. Was Menschen früher Zufluchtsort, wird nun der Strauße Heimatshort, und Winde wehen lau. Es war der Sand der Heuchelei, auf dem das Haus errichtet, der Sand des Trugs, der Lügerei, der Unwahrheit, der Schmeichelei, drum wurde es vernichtet. So fliehe, flieh aus diesem Haus, dem das Verderben droht. Geh nicht hinein, komm schnell heraus, lass feiern sie in Saus und Braus. Ihr Ende ist der Tod. Erhebe deine Augen nur und sieh in deinem Sinn, da ragen Mauern auf der Flur und fehlt vom Dach noch jede Spur, gleichwohl eile dorthin. Du siehst, die Mauern stehen auf Stein, auf festem Fundament. Sie ruhen auf Wahrheit und Verzeihen. Sie bauen den Weg des Glücklichseins, den unsere Welt nicht kennt. Kein Sturm, kein Regen reißt sie ein, die Mauern fallen nicht. Kein steter Tropfen hüllt den Stein, er glänzt im reinsten Licht. Erstaunt siehst du die Mauern an, sie harren, warten dein. So werde du zum edlen Stein und füge dich dem Hause ein, das lang zuvor begann. Und wenn das Haus der Welt zerbricht, im Schrecken und im Klagen, dann zage, ängstige dich nicht. Dein Haus sieht man mit dir im Licht hoch bis zum Himmel ragen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Herbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.